Wir haben am letzten Sonntag schon ein wenig von Zukunft gehört, wie es in der Zukunft sein wird, dass wir auf die Zukunft vorbereitet sein sollen. Und das geht heute weiter. Und ich habe meine Predigt überschrieben: Bist du bereit für die Zukunft? Die meisten von uns hören täglich Prophetien. Also eine Aussage über die Zukunft. Sie werden in der Regel nicht Prophetien genannt, sondern in der Regel Wettervorhersagen. Oder? Und wir richten uns danach, oder? Wenn Regen angesagt ist, dann nehmen wir einen Schirm mit oder eine Regenjacke, je nachdem. Ja, wenn Schnee angesagt ist, dann kommt die dicke Jacke raus und Handschuhe. Ja. Und die Trefferquote, sag ich mal, bei den kurzfristigen Wettervorhersagen, die ist inzwischen ziemlich gut. Bei den langfristigen ist das nicht ganz so sicher, ne? Da liegen die Wetterfrösche noch oft genug daneben. Also diese Art von Prophetie beruht auf Daten und Fakten. Das ist keine Voraussage, weil die Wetterfrösche genau wissen, das und das wird dann und dann sein, sondern sie werten einfach die Fakten aus. Und es gibt inzwischen so viele Satelliten, dass sie das Wetter beobachten können und in welche Richtung zieht das und so weiter. Und daraus ziehen sie Schlüsse und das sind dann im Grunde diese Wettervorhersagen. Es hat nichts mit wirklich Wissen über die Zukunft zu tun. Die Prophetien, die wir eigentlich meinen und an die ihr wahrscheinlich hoffentlich auch vorhin gedacht habt, sind wirkliche Aussagen über die Zukunft, die wir eigentlich nicht wissen können. Die meisten Prophetien, die in der Bibel stehen, sind von Leuten, die das selber nie erlebt haben, beziehungsweise auch diese Zukunft nicht wirklich miterlebt haben, die überhaupt nicht wissen konnten, weil das hunderte Jahre in die Zukunft hinaus vorausgesagt worden ist. Sie haben sie selber gar nicht erlebt und konnten das auch nicht aus irgendwelchen Daten und Fakten zusammen sich reimen. Das heißt, sie haben ihre Informationen von jemandem, der die Zukunft kennt. Nicht von sich selbst, sondern von jemandem anders. Und wir glauben, dass Gott uns Dinge gibt, die in der Zukunft liegen, uns Dinge sagt, die in der Zukunft liegen. Die einzige andere Erklärung, wenn es also, wir glauben ja an Gott, aber die einzige andere Erklärung, wie diese Prophetien zustande kommen, wären, das hat sich jemand ausgedacht. Könnt ihr das glauben? Ich spreche jetzt von den Prophetien, die in der Bibel stehen. Es gibt ja noch viel, viel mehr, von denen ich jetzt gar nicht rede. Es gibt ganz, ganz viele Zukunftsvoraussagen von sonst welchen Völkern und so weiter. Von denen rede ich jetzt nicht, sondern ich rede jetzt von den Prophetien in der Zukunft. Und manche sagen tatsächlich, das ist alles ausgedacht. Nur eigenartig, dass sie tatsächlich so eintreffen, wie sie in der Bibel stehen. Wir glauben daran. Wir glauben, dass die Prophetien, die in der Bibel stehen, glaubwürdig sind. Trotz alledem müssen wir, wenn wir sie lesen, müssen wir uns drei Fragen stellen. Erstens, hat sich diese Prophetie schon erfüllt? Es gibt Prophetien, die haben sich schon erfüllt. Denk mal an die Prophetie von Jesus. Der Erlöser ist gekommen. Wir wissen, er ist gekommen. Die hat sich schon erfüllt. Ja, die wird nicht erst in Zukunft kommen. Auch da gibt es unterschiedliche Ansichten, das wissen wir. Die Juden glauben, er ist noch nicht gekommen, er wird erst noch kommen. Aber wir sind überzeugt, er ist schon gekommen. Merkt ihr, dass es da durchaus unterschiedliche Interpretationen gibt? Ja, und da müssen wir genau prüfen. Also hat sich die Prophetie schon erfüllt? Die zweite Frage, wenn wir die erste Frage mit Nein beantworten, dann kommt die zweite Frage, kommt das noch auf uns zu? Und die dritte Frage, was hat uns das jetzt und heute zu sagen? Das ist unabhängig, ob die Prophetie sich schon erfüllt hat oder nicht. Häufig haben Prophetien uns trotzdem was zu sagen, auch wenn sie sich schon erfüllt haben. Ja, also diese drei Fragen werden wir uns ein bisschen mit beschäftigen. Und ich nehme einen Text, den Jesus seinen Jüngern gesagt hat, der über die Zukunft spricht. Der ist ein bisschen länger, aber ich glaube, ihr seid fit und könnt zuhören. Matthäus-Evangelium 10, die Verse 16 bis 26. Seht, sagt Jesus hier, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid deshalb klug wie die Schlangen und aufrichtig wie die Tauben. Nehmt euch in Acht vor den Menschen. Sie werden euch in ihre Synagogen vor Gericht stellen und auspeitschen. Und weil ihr zu mir gehört, werdet ihr vor Machthaber und Könige geführt werden. Doch auch sie und alle Völker müssen ein Zeugnis von mir hören. Und wenn sie euch vor Gericht stellen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden oder was ihr sagen sollt. Sagt einfach das, was ich euch dann eingeben werde. Denn nicht ihr seid dann die Redenden, sondern der Geist eures Vaters redet durch euch. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Kinder werden sich gegen ihre Eltern stellen und sie in den Tod schicken. Und weil ihr euch zu mir bekennt, werdet ihr von allen gehasst werden. Aber wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wenn sie euch in der einen Stadt verfolgen, dann flieht in die andere. Ich versichere euch, noch bevor ihr mit den Städten Israels zu Ende seid, wird der Menschensohn kommen. Ein Jünger ist doch nicht besser als sein Lehrer. Und ein Diener steht doch nicht über seinem Herrn. Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm so geht wie seinem Lehrer. Und der Diener, dass es ihm so geht wie seinem Herrn. Wenn sie schon den Hausherrn Beelzebub genannt haben, wie viel mehr dann seine Leute? Beelzebub ist ein Ausdruck für den Teufel. Doch fürchtet euch nicht vor denen, die euch bedrohen. Es kommt die Zeit, da wird alles offenbar werden. Alles, was jetzt noch geheim ist, wird öffentlich bekannt werden. Soweit dieser Text, was Jesus gesagt hat. Als Erstes müssen wir erstmal gucken, wem hat Jesus das gesagt, in welcher Situation. Um zu beurteilen, gilt das auch für uns, hat sich das schon erfüllt oder nicht. Jesus spricht das hier zu seinen Jüngern. Er hat sie gerade kurz vorher alle berufen, gesagt, hier, Petrus, du sollst mir nachfolgen und Johannes und alle anderen auch. Die 12, die hat er gerade vorher in seine Nachfolge hineinberufen und jetzt sagt er ihnen, was auf sie zukommen wird. Interessant, überlegt euch das mal. Die sind gerade erst in den Dienst gestellt und dann kommt sowas. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Und das sind keine Wölfe wie im Zoo. Die Wölfe laufen frei herum. Wisst ihr, was Wölfe mit Schafen machen? Die werden gefressen. Das heißt so viel, ihr müsst damit rechnen, gefressen zu werden. Und das, du bist gerade eingestellt, hast gerade einen Job gekriegt bei Jesus. Und dann sagt er, du, rechne damit, in dem Job, den ich dir jetzt gerade gebe, musst du damit rechnen, gefressen zu werden. Das ist eine tolle Aussicht, ne? Willst du den Job behalten oder willst du lieber gleich kündigen? Ja, wir müssen das wirklich praktisch vorstellen. Das ist keine nur eine liebevolle Umschreibung, sondern es ist ernst, was Jesus hier sagt. Und ich finde das gut. Jesus schmiert uns keinen Honig um den Bart und sagt, ach, das ist alles ganz toll und ihr werdet in den Himmel kommen und dazwischen, da wird alles super klasse sein. Er sagt gleich von vornherein, was Sache ist. Ihr werdet verfolgt werden und so weiter. Ihr werdet gehasst werden. Wer von euch will schon gehasst sein? Ich nicht. Ich mag lieber viel lieber geliebt sein. Also muss ich mir wirklich überlegen, will ich das annehmen? Will ich das Angebot, was Jesus mir macht, will ich das annehmen? Hammer. Also Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund, sondern sagt hier gleich, was Sache ist. So, wir haben in dem Text eben, vielleicht ist euch das aufgefallen, sind ein paar Stellen drin, wo wir sagen, das betrifft nicht uns. Wenn wir irgendwo verfolgt werden und so weiter, werden wir ziemlich sicher nicht in eine Synagoge gezogen, oder? Kennt ihr eine Synagoge hier? In Wolfsburg? Gibt es in Wolfsburg eine richtige Synagoge oder nur, wo Juden sich treffen? Ja, genau. Eine richtige Synagoge ist nochmal was anderes. Hier gibt es, natürlich, es gibt auch in Deutschland Synagogen, gar keine Frage, aber es gibt jetzt nicht so viele. Und wenn wir verfolgt werden, dann werden wir wahrscheinlich eher nicht von den Juden verfolgt, hier. In Israel, das ist das logischerweise was anderes. Da gab es überall in jeder Stadt eine Synagoge. Und die Juden waren diejenigen, die die Jünger von Jesus verfolgt haben. Das müssen wir dabei einfach mit bedenken. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern und was auf sie zukommen wird. Und deswegen spricht er nicht davon, ihr werdet in Deutschland in irgendeine Kirche oder vor irgendeine Gemeindeversammlung gerufen oder vor irgendein Gericht, sondern er spricht von dem, was da in Israel stattfindet und was ihnen dort begegnen wird. Und wir wissen, die Jünger sind nicht nur in Israel verfolgt worden, sie sind auch vor andere Gerichte gestellt worden. Denkt an Paulus, der ist in Rom vor das Gericht gestellt worden, nachdem er erst in Israel natürlich auch da sich verantworten musste. Aber den Römern gegenüber, nicht den Juden in erster Linie. Also es geht weit darüber hinaus, aber Jesus spricht mir erstmal, damit die Jünger das überhaupt verstehen, erstmal von den Sachen, die sie betreffen werden. Ja? So, aber auch die Frage, betrifft uns das überhaupt? Wenn da solche Dinge drin sind, die nur die Jünger betreffen, ist das für uns eigentlich relevant? Hat sich das nicht alles schon erfüllt? Eine ganz eindeutige Antwort dazu, ja, das hat sich schon erfüllt. Für die Jünger, die das gehört haben, hat sich das alles erfüllt. Sie sind verfolgt worden. Lest mal in der Apostelgeschichte, wie schnell das losging. Nach Jesu Himmelfahrt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, wie schnell sind die Jünger verfolgt worden? Wie oft sind sie vor die hohen Priester gerufen worden und die Verfolgung ging dann so weit, dass sie selbst umgebracht wurden. Stephanus war der Erste und dann ging es weiter. Paulus selber, also Saulus noch, hat sich daran beteiligt. Ja, es war richtig Verfolgung da. Sie sind in die Synagogen, ja, und sind dort angeklagt worden, sind gehasst worden und mussten fliehen von einer Stadt in die andere. Das ist das, was Jesus vorausgesagt hat. Ja, es hat sich erfüllt. Und die zweite ganz eindeutige Antwort, nein, es hat sich noch nicht alles erfüllt. Interessant, ne? Eine Prophetie, die sich schon erfüllt hat, aber doch noch nicht erfüllt hat. Verwirrung? Prophetien können durchaus mehrere Erfüllungen haben. Für diejenigen, die das gehört haben, hat sich das erfüllt. Aber für uns, wir sind doch auch Nachfolger Jesu. Wenn wir in der Nachfolge von Jesus stehen, dann betrifft uns diese Aussage ganz genauso und für uns wird sich das erst noch erfüllen. Vielleicht nicht für jeden Einzelnen ganz genau so, wie es da steht, aber es wird sich erfüllen. Also es gilt auch uns. Deswegen, ja, es hat sich schon erfüllt, aber es ist immer noch im Erfüllen. Versteht ihr? Es ist immer noch am sich laufend erfüllen. Und wenn wir in die Welt hinausgucken, wie Christen verfolgt werden, überall auf der Welt, es erfüllt sich ständig, jeden Tag. Jeden Tag werden Christen verfolgt, werden Christen umgebracht, um ihres Glaubens willen, werden Christen gehasst, müssen vor Könige oder irgendwelche anderen Herrscher stellen und sich, was machen sie dort? Sie müssen sich nicht verantworten, sie geben Zeugnis von Jesus. Das ist der Grund, warum wir vor Machthaber gestellt werden, weil wir Zeugnis geben sollen von Jesus. Das ist das, was Jesus von uns möchte. So, was bedeutet das? Das heißt, die zweite Frage, die ich gestellt habe, kommt das noch auf uns zu? Das ist ja dann für uns relevant. Kommt das auf uns zu? Wenn ich sage, es hat sich noch nicht erfüllt oder ist dabei, sich zu erfüllen, heißt das, das kommt auf uns noch zu. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal richtig verfolgt worden ist. Nö, ne? Wir haben schon mal durchaus, ne, schräge Blicke und du mit deinem Glauben und das ist aber noch keine Verfolgung, ne? Kann man wirklich nicht so sagen. Also die meisten von uns haben das noch nicht erlebt. Es kann also sein, dass das noch auf uns zukommt. Müssen wir mit rechnen. Ja, das ist also nicht so von wegen, jeder Einzelne wird genau das, was Jesus dort beschrieben hat, unbedingt erfahren. Es geht darum, wir müssen damit rechnen, dass es geschieht. Bereitet euch darauf vor. Wenn ihr Jesus nachfolgen wollt, dann kann das auf euch zukommen. So, ich will das mal in einem Satz zusammenfassen. Wenn wir Jesus als unseren Herrn in unserem Leben angenommen haben und tun, was er uns sagt, dann müssen wir damit rechnen, deswegen verfolgt, verletzt oder sogar getötet zu werden. Seid ihr noch bereit, Jesus zu folgen? Wenn du das nicht willst, dann lass es lieber sein. Dann folge Jesus nicht nach. Jesus macht uns das nicht leicht mit der Nachfolge, ne? Nee, genau. Und wir müssen abwägen, die Kosten überschlagen, sagt Jesus an manchen Stellen. Überschlag die Kosten. Und er sagt uns hier die Kosten. Wenn du da nicht so bereit bist, dann lass es lieber. Dann folge Jesus lieber nicht nach. Ich werbe nicht darum, aber es geht hier wirklich um eine Entscheidung. So, wenn es aber nur darum geht, um die Entscheidung, so will ich, bin ich bereit zu leiden, bin ich bereit, selbst mein Leben zu opfern für Jesus, wenn es nur darum ginge, dann wäre die Entscheidung für uns wahrscheinlich ziemlich einfach. Wenn es wirklich nur darum ginge, wenn wir nicht wissen, was danach kommt, wenn es nur darum geht, bist du bereit zu leiden oder nicht zu leiden, dann würden wir uns eher für Nicht-Leiden entscheiden. Ne? Ich möchte mal so ein bisschen deutlich machen, was das eigentlich heißt, wenn wir uns dagegen entscheiden. Oder beziehungsweise vor welcher Entscheidung wir eigentlich stehen. Und ich nehme mal ein Beispiel und ich lehne das an ein Ereignis, was ihr wahrscheinlich alle miterlebt oder zumindest gehört habt. Ihr wisst von dieser Massenpanik bei der Love Parade in Duisburg. Das ist schon ein paar Jahre her, weiß ich. Aber da lehne ich mich an. Ich nehme jetzt keine Einzelheiten davon, aber so, dass ihr eine Vorstellung habt, wovon ich jetzt rede. Also stell dir vor, es kommen Massen von Menschen auf einen Platz zusammen. Warum auch immer, spielt keine Rolle. Und auf einmal bricht eine Panik aus. Und du stehst an einem der Ausgänge und weißt, bei diesem Ausgang können Einzelne gut durch. Aber wenn da Massen kommen, es geht eine Treppe runter, eine enge Treppe runter und am Ende ist so ein Durchgangsgitter. Und du weißt, wenn da Massen hindrücken, da kommt keiner lebend durch. Wenn die alle drücken. Versteht ihr? Habt ihr schon mal eine Panik miterlebt? Oder könnt ihr euch vorstellen, wie Panik läuft? Ja? Die Ersten können sich nicht, die werden nach vorne gedrückt. Die laufen nicht alleine. Und die müssen aufpassen, dass sie nicht umkippen oder umgestoßen werden. Wenn die in Stolpern geraten, haben die keine Chance. Der Nächste kommt und tritt auf die drauf. Und ihr wisst ganz genau, wenn die jetzt durch diesen Ausgang, und die strömen alle auf dich zu, und wenn die durch diesen Ausgang raus wollen, dann gibt es Tote. So, und du stehst vor diesem Ausgang und weißt ganz genau, 50 Meter weiter gibt es einen Ausgang, wo Massen durch können. Der ist breit genug und da können sie weg. Was machst du? Verkrümelst du dich und sagst, ich bringe mich in Sicherheit? Und weißt ganz genau, die Menschen, die da gerade auf dich zukommen, die streben dem Tod zu. Oder stellst du dich hin und versuchst diese Masse, die da auf dich zuströmt, dahin zu weisen, wo der sichere Ausgang ist. Aber du musst damit rechnen, die Leute, die denken nicht darüber nach, warum du da stehst. Du musst damit rechnen, überrannt zu werden. Du musst damit rechnen, dein Leben zu verlieren. Auch vor dieser Herausforderung stehst du. Und das ist die gleiche Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus folgen oder nicht. Du musst damit rechnen, dabei drauf zu gehen, aber du hast eine Botschaft von Jesus. Du hast einen Auftrag von Jesus, sie auf den richtigen und sicheren Weg hinzuweisen. Und du versuchst das mit allen Mitteln. Versteht ihr diese? Ich glaube, wenn man so praktisch so bei so einem Beispiel sieht, dann merkt man die Brisanz. Die ist uns nicht immer bewusst. Ja? Aber das ist genau der Fall. Die Menschheit in der größten Masse strebt einem Ausgang zu, wo der sichere Tod auf sie wartet. Und du weißt den richtigen Weg. Und du bist aufgefordert von Jesus, ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Egal, ob sie dir das glauben oder nicht. Egal, ob sie dich anschreien, mach Platz. Steh uns nicht im Weg, wir wollen weg hier. Du stehst und weist sie auf den sicheren Ausgang hin. Jesus sagt, ich sende euch. Das ist das Erste, was er hier sagt. Ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Die Wölfe sind die, die auf dich zukommen. Die meinen es nicht gut mit dir. Die sagen nicht, ei, 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 was ist schön, oder ich freue mich ja so, dass du mich auf den richtigen Weg weist. Das sagen die dir nicht. Das sagen sie hinterher, wenn sie den Weg gefunden haben, dann sind sie dankbar. Aber zu Anfang nicht. Dann sind sie eher wie die Wölfe. Ich bin froh darüber, es sind nicht alles Wölfe. Ja, aber genau das, ja, kannst du erleben, wenn du mit Jesus, mit Menschen sprichst, die Jesus noch nicht kennen. Fest steht, auch heute schon, auch selbst wenn wir Verfolgung nicht erlebt haben, die Botschaft von Jesus trifft auf massiven Widerstand in dieser Welt. Auch bei uns. Auch bei uns in unserem frommen Deutschland. Wenn Kirchen die ganz klare Botschaft vertreten, dann kriegen sie selbst in ihren eigenen Kirchen Ärger. Soweit sind wir schon. Die Kirchen entfernen sich immer weiter vom Evangelium und kriegen innerhalb der Kirche schon Ärger. Das ist nicht gewünscht. Die Botschaft von Jesus, dass er der einzige Erlöser ist, dass er sein Blut vergossen hat, damit wir leben, ist nicht erwünscht. Es wird weichgespült. Alle Menschen kommen in den Himmel. Und du musst nur in der Kirche sein und dann getauft sein und dann kommst du in. Das ist Blödsinn. Blödsinn. Taufe ist wichtig. Ja, wenn ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, ist Taufe nötig und wichtig. Aber sie kommt, durch die Taufe komme ich nicht in den Himmel. Ich muss Jesus haben. Ich muss Jesus in mein Leben aufnehmen, sonst komme ich nicht in den Himmel. Und diese Botschaft muss in aller Klarheit, und selbst wenn sie noch so alt ist, muss in aller Klarheit gepredigt werden. Und sie trifft auf Widerstand. Aber es ist nun mal der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Und wenn wir noch so viele Ausgänge versuchen, irgendwie gangbar zu machen, es gibt nur den einen Weg. Gott hat uns nur diesen einen Weg über Jesus gegeben. Und wir wissen auch warum, wieso, weswegen. Jesus ist der einzige Weg. Er ist der einzige, der für unsere Sünden gestorben ist. Und die Sünden hindern uns nun mal, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist das, was uns trennt von Gott. Und wie sollen wir Sünde sonst loswerden, wenn nicht bei Jesus? Jesus ist der Einzige, der sie uns abnehmen kann. So, wer diesen Weg nicht kennt, und versucht euch nochmal dieses Bild in Erinnerung zu rufen, die Masse kennt den richtigen Weg nicht. Sie nehmen den erstbesten Ausgang oder den erstbesten Weg, der für ihn vor Augen ist. Und da laufen sie lang. Und es gibt sicherlich verschiedene, viele Wege, aber letztendlich führen sie alle irgendwo in den Tod. Und nur der eine Weg führt zum Leben. So, sie kennen den Weg nicht. Und wenn sie den Weg nicht kennen, dann brauchen sie jemanden, der ihnen den Weg zeigt. Wenn du dich verpieselst, weil du sagst, ich will mein Leben retten, das sind mir zu viele, die da auf mich zukommen. Das kannst du machen. Aber du verlierst dein eigenes Leben und viele andere gehen dabei drauf. Deswegen fordert uns Jesus auf, stell dich dazu und verkündige. Gib ihnen den Hinweis, die Wegweisung zum richtigen Leben. Ob sie den nehmen oder nicht, ist nicht in deiner Verantwortung. Deine Verantwortung ist einfach, weis darauf hin, in aller Klarheit, in aller Deutlichkeit, Jesus ist der einzige Weg. So, sie müssen ihn kennen und Jesus ist im Himmel und seine Nachfolger sind hier auf der Erde und deswegen fordert er sie auf, fordert er uns auf, zu sagen, so, ihr seid die Schafe und ich möchte, dass ihr den Wölfen zeigt, wo es lang geht, dass sie Schafe werden. Ich weiß, das passt in dieses Bild nicht rein, aber letztendlich ist es genau das. Die Wölfe, die da kommen, sollen Schafe werden, sie sollen Jesus annehmen und dann werden sie Schafe. So, und Jesus mutet uns Gefahr zu, mutet uns zu, gehasst zu werden, geschlagen zu werden, verletzt zu werden, selbst getötet zu werden. Ihr habt das eben gehört, was ich vorgelesen habe. Es sind schlimme Dinge, die Jesus uns da beschreibt und vor Augen führt. Er mutet uns das zu. Und für mich ist das ein Beispiel für seine hingebungsvolle Liebe. Jesus tut alles dafür, dass Menschen gerettet werden. Jesus hat sich selber hingegeben, hat alles dafür getan, dass wir gerettet werden, und wir waren genauso Wölfe, wir waren genauso gegen ihn, wir haben ihn gehasst. Vielleicht nicht ganz bewusst, aber wir haben ihn abgelehnt. Wir haben ihn nicht geachtet, wir haben, zumindest ging mir das so, Jesus war für mich, habe ich schon mal gehört in der Kirche, aber interessiert mich nicht. So ging es mir. Und hassen heißt nicht unbedingt, ich hasse ihn aktiv und ich bin dagegen und muss mich gegen irgendwie oder Jesus schlecht machen. Hassen heißt einfach auch an nicht beachten. An die zweite Stelle irgendwo hinten, ja, ich bin getauft und irgendwann Konfirmationsunterricht gehört ja so dazu, ne? Ist ja so, und man kriegt ja auch Geld. Und wenn man heiratet, kann man ja auch in die Kirche gehen, und am Ende sollte man dann nochmal, ja, vielleicht noch Weihnachten, das ist so eine schöne Stimmung in der Kirche. Weihnachten, die evangelische Kirche war an 4 Sonntagen, also am Heiligabend, 4-mal richtig rappelvoll. Habe ich jetzt gerade von meinem Kollegen von der evangelischen Kirche gehört. Rappelvoll, bis zum letzten Platz. Also zu Mitternacht nicht ganz so voll, aber warum wohl? Wollen Sie das Evangelium hören? Oder wollen Sie einfach nur eine schöne Stimmung für Heiligabend haben? Ich will es keinem nachsagen, aber ich fürchte, es geht mehr um die Stimmung. Und was bringt dir das für dein Leben? Wenn Sie das Evangelium hören, dann kann es sein, dass Sie ein bisschen mehr noch, ja, ich hoffe, dass Sie das kriegen. Ich bin da zuversichtlich, Frank weiß um den Weg und ich glaube, dass er das auch weitergibt. Aber Jesus möchte mit all dem, was er getan hat, möchte uns oder hat uns den Weg gezeigt, hat uns den Weg aufgemacht, hat die Sünden an die Seite geschafft, damit wir den Zugang zu Gott bekommen. Und wir sind jetzt gefordert und gesagt, so, ihr seid meine Nachfolger und ich rufe euch in die Nachfolge und ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Warum? Weil er uns Tod zumutet, weil er uns Widerstand, weil er uns Hass zumutet. Nein, das mutet er uns zu, damit noch mehr Menschen gerettet werden. Das ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und Liebe ist nicht immer nur schön. Liebe kostet was. Liebe, wenn sie hingebungsvoll ist, kostet sie was. Jesus hat sie sein Leben gekostet. Und uns kostet das eventuell auch unser Leben. Und wir müssen entscheiden, sind wir dazu bereit, in diese Liebe einzusteigen, die Jesus uns geschenkt hat, und mit dieser gleichen Liebe Menschen zu lieben, die uns vielleicht sogar hassen. Sind wir bereit dazu, unser Leben für Menschen zu geben, die uns hassen, damit sie gerettet werden? Darum geht es. Das ist das, was Jesus damit möchte. Er mutet uns das zu, damit Menschen gerettet werden, damit sie den Ausgang finden. Haben Schafe unter Wölfen eine Chance? Ist das nicht ein Himmelsfahrtskommando? Ihr wisst, was das ist, ne? Ein Himmelfahrtskommando. Das ist ein Ausdruck aus dem Krieg, wenn Soldaten einen Auftrag bekommen, bei dem sie ganz sicher sterben. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Ob sie dann in den Himmel kommen, ist eine ganz andere Frage, aber sie werden sterben. Ist das ein Himmelfahrtskommando, Schafe unter die Wölfe? Nicht unbedingt. Die Schafe haben nämlich auch einen Hirten. Oder? Haben wir einen Hirten? Er ist mit uns, er ist bei uns, er hat uns einen Beistand gesandt, er hat uns Kraft gegeben. Und ich bin überzeugt, selbst wenn wir sterben für Jesus, weil wir auf diesen Weg hingewiesen haben, weil wir Menschen von Jesus weitergesagt haben, und in einem Land, wo wir gehasst werden, deswegen, wo das vielleicht sogar verboten ist. Und das kann sein, dass das auch bei uns auf uns zukommt. Vielleicht nicht unbedingt die nächsten 4 Jahre, aber wir dürfen damit rechnen, wir kommen immer näher der Zeit, wo es überall auf der ganzen Welt die Christen nur noch abgelehnt und gehasst werden und verfolgt werden und mit dem Tode bedroht werden. Und so lange ist das noch gar nicht her. Überlegt mal, wir hatten schon mal eine Zeit hier auch in Deutschland. Im Dritten Reich sind auch die Christen verfolgt worden. Manche haben sich zu Hitler hingewandt, weichgespült, meinten, er wäre der Erlöser. Aber die, die dran geblieben sind und die Jesus verkündigt haben, die mussten mit Verfolgung rechnen. Die, die sich gegen Hitler und gegen das, was er getan hat, die Juden zu verfolgen und nicht nur die Juden, sondern auch die Behinderten und alles Unwerte, sozusagen Unwerte, ja, wenn die sich dagegen gewandt haben und klare Sache gemacht haben, sind sie verfolgt worden. Und wir werden nicht schweigen darüber. Wir werden dazu Stellung nehmen und sagen, nein, das ist falsch, was sie da macht. Und damit werden wir Widerstand hervorrufen. Also wir müssen damit rechnen. Und im Dritten Reich sind Leute denunziert worden. Und was sagt Jesus hier? Der Vater wird seinen Sohn dem Tode ausliefern. Können wir uns das vorstellen? Oder die Söhne werden ihre Väter dem Tod ausliefern, denunzieren. Macht euch das mal, stellt euch das mal vor. Dass der Riss geht durch Familien durch. Wenn du dranbleibst, wenn du glaubst, dann kann das sein, dass deine ganze Familie sich gegen dich wendet. Nicht so einfach. Deswegen bleiben wir dran, ist das. Aber die Konsequenz wäre, die Menschen werden nicht gerettet. Es gibt dann Menschen, die nicht gerettet werden, weil du nicht gesagt hast, da geht's lang. Jesus braucht dich. Und wir haben einen Hirten, wir werden nicht einfach losgeschickt auf eigene, in eigene Richtung. Das heißt, wir müssen selber zusehen, wie wir klarkommen, sondern Jesus stellt uns alles an die Seite, was er hat. Seine ganze Macht und seine ganze Herrlichkeit und Gott hat alles in seiner Hand. Selbst wenn wir sterben, das ist kein Verlust. Wenn wir sterben für Jesus, und ich bin überzeugt, wenn wir leiden oder gefoltert oder sterben, dann wird der Herr bei uns sein und wir werden nicht die Schmerzen spüren, die jeder andere spürt dabei, weil der Herr bei uns ist. Denk mal an diese, es gibt ein schönes Beispiel von Stephanus, der ist gesteinigt worden. Eine der schlimmsten Tötungsmöglichkeiten, die es überhaupt gibt. Ein Stein nach dem anderen und jeder Stein tut dir unendlich weh, bis du irgendwann zugrunde gehst, weil dein ganzes Inneres kaputt ist. Und er, was hat er? Er hat Jesus gesehen, zur Rechten Gottes stehen. Er hat nicht geschrien vor Schmerzen oder warum tut ihr mir das an? Er hat Jesus gesehen in all seiner Herrlichkeit und so ist er dahin geschieden. Und dann hat er gesagt so, vergib ihm. Wie viel Gnade hat Stephanus damit empfangen? Also wir brauchen keine Angst davor zu haben, sondern der Herr ist bei uns. Selbst in diesen Momenten ist der Herr bei uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Er ist der gute Hirte. Auch in solchen Fällen. Und er mutet uns zu aus Liebe. Nur aus Liebe sendet er uns. Bist du bereit für die Zukunft? Diese Zukunft. Und das ist Zukunft für uns. Weil das, was Jesus gesagt hat, erfüllt sich. Weiter. Fortlaufend. Bis er wiederkommt. Wenn ihr den Text nochmal ganz zu Hause nochmal in Ruhe lest, bis dass der Sohn wiederkommt. Ist er schon wiedergekommen? Nein, er ist noch nicht wiedergekommen. Das heißt, es dauert immer noch an. Es geht noch vorwärts. Wenn du vor der Frage stehst, ob du zu diesem Jesus gehören willst, der dir sowas verspricht, dann musst du dir klar machen, das, was da geschrieben steht, wird auf dich zukommen. Kann auf dich zukommen. Bist du bereit? Bist du bereit für die Zukunft? Das ist ja nur ein Teil der Zukunft. Und ich sage euch, das ist nur ein klitzekleiner Teil der Zukunft. Das größte Teil der Zukunft, wenn wir uns für Jesus entscheiden, wird im Himmel sein. Und da wird keine Verfolgung mehr sein. Da wirst du mit all denen sein, denen du den Weg gewiesen hast und die Ja gesagt haben. Das ist deine Zukunft, die eigentliche Zukunft. Und das, was wir hier erleiden bis dahin, das ist alles um dessen Willen, was wir dann in der Herrlichkeit erleben. Und ich weiß, wie wir uns freuen werden für alle die, die wir auf diesen Weg gewiesen haben. Wir freuen uns, wer weiß, wie sie ihn dort zu begegnen und sagen, ja, ich habe ihn, und wenn es nur ganz zaghaft, und ich denke, ich weiß nicht, ob das wirklich bei dem wirklich angekommen ist, was ich denn gesagt habe. Ich unterhalte mich ab und zu mal mit meinem Nachbarn, der hat viel mehr mystische Gedanken als, aber er ist immer, wenn wir über Jesus reden, ja, er ist total offen und hört zu. Ich weiß nicht, was das in ihm macht. Ich bete immer wieder, Herr, lass das wirklich ihn auch erfassen und ergreifen. Er ist noch nicht so weit, er ist noch nicht so weit beim Bekehren. Aber wenn ich ihn eines Tages im Himmel wiedersehe, ich werde mich freuen. Vielleicht habe ich nur einen klitzekleinen Anteil daran. Und andere noch viel, viel mehr. Aber mein Anteil hat auch mit dazu beigetragen. Und das wird mir bewusst sein, wenn ich ihn im Himmel sehe. Dann wird Jesus sagen, so danke dafür, dass du ihm das Evangelium damals gesagt hast. Und das ist das. Selbst wenn wir leiden, selbst wenn wir Mühe auf uns nehmen, selbst wenn wir verfolgt werden, selbst wenn wir getötet werden, wenn das dazu dient, dass Menschen die Rettung finden, den richtigen Ausgang finden, dann werden wir sie im Himmel wiedersehen. Und Jesus wird uns belohnen dafür. Wir wollen in unseren Gottesdiensten Wegweiser sein. Können wir das? Oder kann nur ich das, weil ich hier vorne predige? Ja, klar. Der das Mikrofon in der Hand hat, der hat die Macht. Richtig. Könnt ihr auch einen Anteil daran leisten? Ihr habt heute Morgen einen Teil daran geleistet, wisst ihr das? Wir haben Gott gepriesen. Wir haben Gott dadurch, dass wir ihn angebetet haben, haben wir ihn eingeladen, hier zu sein, die Atmosphäre zu bestimmen. Wir haben getanzt vor ihm. Wer nicht glaubt, der muss denken, wir sind bescheuert. Oder wir sind so naiv, dass wir uns von Musik einludeln lassen und dann, ja, Musik macht natürlich eine Menge aus dabei, weiß ich, ne? Aber wir tanzen nicht einfach nur so, weil wir Freude daran haben, sondern wir tanzen vor unserem Herrn, weil wir ihn ehren. Und das trägt dazu bei. Glaubwürdigkeit heißt, ich lebe das, was ich glaube. Und ich rede das, was ich glaube. Ich rede nicht immer nur von Jesus. Aber das, was ich glaube, vertrete ich mit meinem ganzen Leben, mit meinem Tun und auch das, was ich sage. Und das macht Glaubwürdigkeit letztendlich aus. Es kommt nicht darauf, wenn theologisch alles ganz bis aufs letzte i-Tüpfelchen präzise zu sagen. Ich merke das immer wieder bei Evangelisten, wo ich denke, theologisch war das jetzt irgendwie sehr hingebogen. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Nee, eben nicht du. Letztendlich kommt es darauf an, wenn Menschen das Evangelium annehmen und Ja sagen zu Jesus, die richtige Theologie oder das richtige Verständnis von der Schrift, würde ich mal so sagen, das bringt der Heilige Geist uns nachher und der korrigiert dann, auch wenn was nicht ganz genau richtig war. Wenn es dazu dient, es klar und deutlich die Botschaft rüberzubringen, ja, dann muss es nicht lehrmäßig präzise sein. Da habe ich ein ganz großes Herz, auch wenn es innen drinne dann anders aussieht, aber dann sage ich, predige es, damit sie es verstehen. Darum geht es in erster Linie. Und das können wir auch. Denk nicht, du kannst nicht alles, du hast keine Bibelschule besucht, du kannst nicht das Evangelium. Natürlich kannst du das. Glaubst du an Jesus? Hast du was mit Jesus erlebt? Und das kannst du weiter sagen. Auch wenn du nicht alles begründen kannst, was du erlebt hast, du kannst sagen, ich habe es erlebt. Das kann dir niemand absprechen. Das ist so. Und das weist darauf hin, Jesus ist der Weg. Es ist der einzige Aufweg. Und du kannst das an mir sehen. Ich bin den Weg gegangen. Ich kenne Jesus. Aufrichtigkeit, voll Liebe, voll Wertschätzung. Wenn wir so miteinander umgehen, dann ist das ein Zeugnis dafür, Jesus ist der Weg. Und Jesus ist der Erlöser. Und er lebt, oder? Er lebt. Wie wir mit anderen Christen umgehen. Wir haben jetzt die Gelegenheit nächste Woche wieder. Wollen wir zusammenkommen, miteinander beten, oder sind wir die Einzigen, die an Jesus glauben? In dieser Stadt gibt es so viele. Er hat ein großes Volk in dieser Stadt. Und wir kommen zusammen. Deswegen feiern wir Allianz Gebetswoche, weil wir zusammenkommen, weil wir ihn vertreten. Und auch da, wie gehen wir miteinander um? Ja, wir haben unterschiedliche Auffassungen von manchen Bibelstellen und trotzdem sind wir doch in Christus eins. Da ist ein Stück weit zu merken vom Reich Gottes in der ganzen Vielfalt, wie es sich abbildet. Und ich bin froh, dass wir das haben und dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Leben wir das? Dass wir Zeugnis sein, dass Jesus lebt. Dass wir Zeugnis sein, sagt Jesus in Johannes 17. Ja? So, von daher. Kann man das bei uns erkennen? Wie reagieren wir darauf, wenn wir verspottet werden um unseres Glaubens willen? Geben wir klein bei oder stehen wir zu unserem Glauben? Wir könnten, wenn wir Widerstand kriegen, wir könnten uns zurückziehen. Wir könnten uns sagen, wenn die nicht wollen, dann lasse doch. Ich gehe meinen Weg. Wäre das gut? Wisst ihr, wenn die Liebe Christi in uns ist, wenn wir Jesus angenommen haben, dann ist diese Liebe, diese Retterliebe zu Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, die ist in uns. Wir können gar nicht anders. Und wenn wir anders können, ich sage es mal ganz deutlich, dann ist die Liebe Christi nicht wirklich in uns. Nur dann, wenn wir wirklich brennen für Jesus, dann sind wir auf dem richtigen Weg, dann folgen wir ihm. Aber wenn das nicht ist, wir können diese Liebe nicht produzieren. Bitte versucht das gar nicht. Aber wenn wir an Jesus dranbleiben, wenn wir Jesus ernst nehmen, dann ist diese Liebe in uns, dann gibt er diese Liebe immer wieder neu. Und wir können den lieben, der uns hasst, der uns Böses will, der uns nicht hören will. Wir können es. Aber wir können uns auch dagegen entscheiden. Aber dann wird die Liebe weggehen. Und dann sind wir nicht mehr in der Nachfolge. Dann sind wir nicht mehr dabei. Dann sind wir nicht mehr die Schafe, die unter die Wölfe geschickt werden, sondern sind die Schafe, die sich irgendwo zurückziehen und sagen, och, ich warte darauf, bis Jesus wiederkommt. Denkt an die letzte Predigt. Hört euch die vielleicht nochmal an. Wir sollen bis zum Ende das tun, was der Herr uns gesagt hat. Und dann kommen wir mit. Wenn er kommt, der Bräutigam, und seine Braut zu holen. So, bist du bereit für die Zukunft? Bist du bereit, gehasst zu werden, verfolgt zu werden? Bist du bereit, dich über jeden zu freuen, der sich bekehrt, der Ja sagt zu Jesus und ihm folgt? Ich sage es nochmal mit diesem Bild, bist du bereit, überrannt zu werden von der Masse? Und dein Leben zu verlieren dafür, dass du ihnen den richtigen Weg gewiesen hast. Das möchte Jesus von uns. Und wer sagt so, ich will, dass mein Leben einen wirklichen tieferen Sinn hat. Ich will nicht nur einfach da sein, in der Masse mitlaufen, mich von anderen beeinflussen lassen, sondern ich will was Sinnvolles tun in meinem Leben, dann sage ich dir, dann nimm Jesus an und nimm diesen Platz ein, den Jesus dir gegeben hat. Wenn du Jesus annimmst in dein Leben, dann bekommst du einen Platz, der Sinn macht. Wo Jesus am Ende sagen will, so dein ganzes Leben hat Sinn gemacht, weil du andere auf mich hingewiesen hast, weil sie in der Ewigkeit leben und nicht in der Hölle landen. Und wenn du das tun willst, du kannst heute Morgen diesen Jesus kennenlernen. Er sucht immer noch Nachfolger für sein Reich. Aber du weißt um die beiden Seiten. Du weißt um die Ewigkeit im Himmel, aber du weißt auch, dass es hier auf der Erde gefährlich sein kann. Entscheide dich heute Morgen. Und wir, die wir noch auf dem Weg sind, wo immer wir sind, wenn die Leidenschaft nicht so da ist, wenn wir merken, die Retterliebe hat nachgelassen, diese Liebe zu den Verlorenen, dann dürfen wir sagen, Jesus, ich möchte wieder neu, so wie ich kann. Setz mich da ein, wo ich gebraucht werde. Zeig mir die ich ansprechen kann, mit denen ich reden kann darüber. Selbst wenn sie immer Nein gesagt haben, wenn sie immer alles verweigert haben. Häufig kommen Momente in ihrem Leben, wo sie Not haben, wo sie offen sind, wo sie offen werden. Das braucht häufig seine Zeit, aber wenn du bereit bist und offen bist und hörst, Heiliger Geist, rede du das, was der andere braucht. Dann lass uns sagen, ja, Jesus, ich möchte neu diese Retterliebe und ich möchte bereit sein, auch dafür zu leihen. Amen.